Dann gib mir die Blume. Ja, liebe Freunde, wir fangen jetzt mit einem neuen Vortragszyklus an. Den Titel habe ich gewählt einmal das Schöpferische in Mensch und Weltenall. Das heißt, ich möchte mich wirklich mit dem schöpferischen Tun überhaupt beschäftigen, dass wir also dieses Thema mal aufgreifen und in Beziehung setzen einfach die großen weltschöpferischen Vorgänge mit den schöpferischen Kräften in uns selbst. Und ich bin auf die Idee gekommen, also dieses Thema hervorzugreifen, deswegen, weil eigentlich ein wesentliches Ergebnis ja des letzten Vortragszyklus über Christus und das menschliche Ich war, dass eben mit dem Erdenleben des Christus, mit dem Mysterium von Golgatha und mit der Entwicklung, die jetzt bis in unsere Tage daraufhin stattgefunden hat, ja ein gewaltiger Umschwung in der ganzen Menschheitsentwicklung eigentlich passiert ist. Und dieser gewaltige Umschwung besteht darin, dass im Grunde alle die schöpferischen Kräfte, die früher durch die Natur und durch unsere Leibeshüllen gewirkt haben, heute in Wahrheit nur mehr durch das Ich hereinkommen können in die Welt. Wobei es natürlich Übergänge gibt. Die alten Kräfte sind noch nicht ganz erloschen, die neuen noch nicht in voller Kraft da. Aber was an geistigen, schöpferischen, aufbauenden Kräften hereinkommt in unsere Welt, kann eigentlich heute nur mehr durch das Tor unseres Ichs hereinkommen. Das heißt nicht, dass jetzt wir selber gleich die großen Schöpfergötter deswegen sind, sondern dahinter stehen also sehr wohl die ganzen geistigen Hierarchien und sind tätig. Aber sie wählen sozusagen einen anderen Weg und dieser Weg geht jetzt durch das menschliche Ich. Und das macht also einen gewaltigen Umschwung in der Entwicklung aus, auch für unsere eigenen Fähigkeiten. Denn unsere eigenen Fähigkeiten waren in der Vergangenheit bis in unsere Zeit hinein eigentlich immer so, dass sie letztlich aus dem stammten, was die Götter, jetzt im weitesten Sinne dieses Wortes gemeint, in unsere Leibesglieder hineingelegt haben. Also wenn wir bestimmte Talente, gewisse Anlagen, bestimmte Fähigkeiten haben, dann haben wir sie eigentlich herausgeholt aus unseren Leibesglieden. Da liegen sie drinnen, im Astralleib, im Ätherleib, im physischen Leib sogar. Also das Ohr des Musikers zum Beispiel, das besonders gebaut ist. Und nicht jeder lernt dann dieses Ohr zu gebrauchen, ist ein anderes Kapitel. Ich meine, mancher hat auch ein sehr musikalisches Ohr und macht nichts daraus. Aber das sind also zunächst Anlagen, die in unseren Leibesgliedern drinnen sind und so auch bei bestimmten Ätherkräften, bei astralischen Kräften. Also alles, was, wenn man so will, Naturtalent ausmacht, stammt aus dem Geistigen, das in unseren Leibeswillen drinnen liegt. Was die Zukunft bringen muss, was sozusagen die neuen Genies sein werden, das sind die, die das schöpferisch-geistige unmittelbar durch das Ich herein wollen, selbst dann, wenn ihre Leibesglieder vielleicht gar nicht so besonders geeignet, so besonders auserwählt sind, geniale Fähigkeiten zu entwickeln. Im Idealfall haben wir heute zum Beispiel beim Künstler den Fall, dass er sich gewisse Naturanlagen mitbringt, mit denen er mal in der Jugendzeit oder in der ersten Lebenshälfte überhaupt sehr stark umgehen kann, dass er es aber nicht versäumt, rechtzeitig dafür zu sorgen, jetzt wirklich neue geistige Kräfte durch das Ich hereinzuholen. Wenn er das nicht tut, dann passiert Folgendes. Dann passiert es nämlich, dass ab der Lebensmitte etwa diese schöpferischen Fähigkeiten, diese geniale Begabung zu versiegen beginnt. Also gerade diese alten Kräfte, die eben so stark an die Leibeshüllen gebunden sind, die haben also auch sehr stark die Eigenschaft, dass sie dann, wenn der Höhepunkt der körperlichen Entwicklung, der leiblichen Entwicklung überhaupt überschritten ist, dass sie langsam nachlassen, dass sie zugrunde gehen. Goethe zum Beispiel war einer, der sehr wohl also diese jugendliche geniale Begabung hatte, der aber dann ganz bruchlos, eigentlich fast kann man sagen, später durch das Ich herein seine Alterskräfte hereingenommen hat, also seine geniale Begabung, die er wirklich bis ins hohe Alter beibehalten hat. Andere große begabte Künstler sind etwa um die Zeit der Lebensmitte gestorben, wenn man etwa also an einen Mozart denkt oder so. Das sind also Menschen, die noch mit den alten Kräften arbeiten oder gearbeitet haben, die vornehmlich zumindest mit den alten Kräften gearbeitet haben. Bei Schiller, der auch relativ jung gestorben ist, ist es so ein gewisser Übergang. Also der hat ja wohl auch also einiges Wesentliches und gerade dann in seinen größten Werken bereits durch das Ich hereingeholt. Und auf der anderen Seite also hat er gerade durch diese ungeheuren Ich-Kräfte, also das ist das typische bei Schiller, durch diese ungeheuren schöpferischen Kräfte, die er durch das Ich hereingeholt hat, das hat sein an sich schon sehr geschwächter und eher schwächlicher Leib nicht ausgehalten. Also das ist, und zwar, ja, es ist fast paradox. Einerseits haben wir eine Zeit lang diese Ich-Kräfte überhaupt noch am Leben erhalten. Aber irgendwann ist einfach das leibliche Gefäß unter diesen Kräften zerbrochen. Ich meine, die Ärzte, die dann die Obduktion gemacht haben bei Schiller, die waren ja also überhaupt erschüttert über das, was sie gesehen haben und haben sie eigentlich gar nicht erklären können, wie dieser Mensch überhaupt noch die letzten 10 Jahre leben konnte. Weil eigentlich also der ganze Unterleib alles total vereitert war. Das war also durch eine alte Lungenentzündung, die er hatte, die durchgebrochen ist, ohne dass das wer bemerkt hat, durch das Bauchfell hindurch und da unten immer mehr alles vereitert ist und letztlich fast alle inneren Organe schon angefressen waren. Also selbst das Herz war angegriffen, ganz, ganz stark. Also das ist eigentlich nicht mehr so ein verschrumpfter, lederner Beutel fast war. Also für die Ärzte war das also praktisch nicht erklärbar, wie dieser Mensch noch leben konnte überhaupt. Das kann nicht plötzlich mit dem Tod eingetreten sein. Also das hat sich über Jahre, viele Jahre schon vorbereitet. Und es gelang ihm also einerseits durch diese geistigen Kräfte den Tod hinauszuzögern, aber eben auf der anderen Seite waren das letztlich auch die Kräfte, die das Gefäß zerbrochen haben. Das Geistige, das so stark hereinwirkt, zerbricht einfach das physische Gefäß auch irgendwann. Also die Gefahr ist immer sehr groß, weil das Geistige will einfach umgestalten, umgestalten, umgestalten. Und der physische Leib ist etwas, was starr ist, was sich nicht beliebig umgestalten lässt, überhaupt wenn er noch von seiner Krankheit angegriffen ist, wie das bei Schiller der Fall war. Das ist also sehr, sehr schwierig. Also das ist so das Zweischneidige des Geistigen. Und einerseits kann man sagen, also gerade wenn man sich geistig beschäftigt, geistige Kräfte hereinholt, ist das einerseits eine unheimlich gesundende Kraft, auf der anderen Seite ist es aber auch eine unheimlich zerstörende Kraft für den Organismus. Es ist beides. Es ist beides zugleich in Wahrheit. Und die Kunst ist sozusagen, die wir aber bewusst eben noch lange nicht beherrschen, das im richtigen Gleichgewicht irgendwo zu halten. Mit den
unsere Körperlichkeit nicht beweglicher werden mit
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, sie verhärtet eigentlich immer mehr durch den zunehmenden arimanischen Einfluss. Also im Gegenteil, es war so, dass die Körperlichkeit des Menschen in früheren Zeiten noch viel, viel beweglicher war, teilweise bei manchen Völkern heute noch etwas beweglicher ist. Und da konnten sehr viel geistige Kräfte herein, auch bis ins Physische hereinwirken, aber eben nicht durch das Ich hindurch, sondern eben unmittelbar in die Leibestiere hinein. Und die haben das ausgehalten bis zu einem gewissen Grad. Also wenn man zurückgeht in die atlantische Zeit überhaupt, also da war der menschliche physische Leib noch ganz, ganz stark beweglich. In den Anfängen der atlantischen Zeit so, dass die Menschen tatsächlich willkürlich noch die Gliedmaßen bis zu einem gewissen Grad verlängern oder verkürzen konnten und solche Dinge. Eine ungeheure Regenerationsfähigkeit auch noch, die vorhanden war. Aber damit verbunden umgekehrt ein noch sehr wenig ausgebildetes Bewusstsein. Weil das Bewusstsein wieder bildet sich am stärksten, das haben wir schon öfter besprochen, durch die Zerstörungsprozesse. Also gerade dort, wo unsere Bewusstseinsprozesse sind, dort sind wir am stärksten zerstörerisch tätig, am stärksten eigentlich in unserer Gehirnstruktur. Da zerstören wir ununterbrochen, darum ist das Gehirn ist eigentlich dauernd am Absterben. Das ist immer an der Grenze des Todes. Also daher ist das Gehirn eigentlich unser Todespol überhaupt. Also da gehen wir immer am Rande des Todes spazieren.
Ich stehe dazu, aber wenn man also jetzt an Fakire oder Yogis denkt oder auch an Heilige in unserem Bereich, also in Europa, die dann mehr oder weniger auf Nahrung verzichten können. Und das ist doch eine Beeinflussung des
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Nur das also gerade, weil du die Fakire und Yogis nennst, das sind genau noch die Menschen, die mit den alten Kräften arbeiten und wo auch die Körperlichkeit noch eine andere Struktur hat. Jetzt gibt es natürlich auch bei uns Menschen, die geboren werden noch mit einer Körperlichkeit, die ähnlich dieser ist. Also zum Beispiel die Inder, die Chinesen ganz besonders, man kennt es ja auch von den Schlangenmenschen und so, von dieser unglaublichen Beweglichkeit. Aber da ist eigentlich eine Körperlichkeit noch aufbewahrt, die einer früheren Zeit angehört, in Wahrheit. Also gerade besonders wir sogenannten westlichen Menschen sind besonders verhärtet. Und das hängt eins zu eins mit dem Bewusstseinsprozess zusammen. Wenn der Yogi jetzt seine Sachen macht und wenn er die geistigen Kräfte, die er hereinholen will, auf unsere sozusagen moderne Art unter Anführungszeichen durch das Ich, dann beginnt er seine eigene Körperlichkeit auch zu verwerten. Nur was eben bei den ganzen indischen, im weitesten Sinne jetzt Meditationsmethoden der Fall ist, die arbeiten eben alle noch mit den alten Kräften, mit der Ausschaltung des Ichs.
Der Hawkins ist auch total erstarrt.
Ist richtig, ja, ist richtig, ist richtig. Ganz genau. Da ist dieses Prinzip, also das im Westen bei uns schon sehr stark ausgeprägt ist, durch das also der Mensch auch ganz letztlich auf den Intellekt reduziert wird, noch einen Schritt weitergetrieben in gewisser Weise. Ist kein Zufall, dass er also auch äußerst intelligenter Mensch ist, allerdings mit einer äußerst arimanischen Intelligenz dahinter, jetzt gar nicht wertend gesagt. Aber es ist ein äußerst abstrakter Intellekt dahinter. Und diese Kräfte gehen auf Kosten des Restes der Körperlichkeit. Ich meine, das ist das, was einmal herauskommen wird. Also wenn die arimanischen Kräfte weiter wirken und sie werden weiter wirken, dann wird es einmal so passieren, dass eigentlich der ganze physische Leib des Menschen in so einen Erstarrungsprozess, in einen Todesprozess hineinkommt, durch den er also total, verhärtet wird, mechanisiert wird, eigentlich nur mehr künstlich am Leben erhalten wird. Es wird ja auch das kommen, dass also immer mehr, ist noch eine etwas fernere Zukunft, der menschliche physische Leib mit den Maschinenkräften zusammengeschlossen wird. Das ist ja heute schon im Anfang da, das wird sehr, sehr viel stärker werden. Das wird sehr, sehr viel stärker werden. Das ist also das arimanische Prinzip. Und dadurch will Ariman eines erreichen. Er will einerseits den Menschen mit dieser sehr speziellen Körperlichkeit, in der aber das Ich dann eigentlich gar nicht mehr drinnen ist, sondern nur mehr so als berührt von außen, will Ariman den Menschen fesseln an die Erde. Er fesselt ihn durch diese Körperlichkeit, in die das Ich nicht ganz hinein kann, aber auch nicht weg kann in die geistige Welt hinaus. Das heißt also, was Ariman will, er möchte eigentlich unten so eine Art mechanische Menschenkörper haben und das menschliche Ich, das darüber schwebt. Und da möchte er es fesseln. Da möchte er es fesseln und einfach die Kräfte, die nur wir durch das Ich hereinholen können, für sich gewinnen. das ist sozusagen die Zielvorstellung Aremans. Und eben solche Phänomene wie mit dem Stephen Hawkins ist ein bisschen ein Vorgriff auf die ganze Sache. Das heißt, es werden dadurch Menschen entstehen, die ungeheuer intelligent sind, aber bei denen die restliche Körperlichkeit und auch natürlich viele Seelenkräfte, die damit verbunden sind, sehr stark verkümmert sind. Und das merkt man ja auch, also, ohne dass ich jetzt irgendwas Böses noch sagen will, aber diese Intelligenz des Stephen Hawkings ist was sehr, sehr Einseitiges. Ist ungeheuer Einseitiges. Und ganze andere Gebiete an Seelenkräften sind also nur wenig ausgebildet im Vergleich zum Durchschnittsmenschen, selbst möchte ich sagen. Was kommen wird im positiven Sinn, und das ist ja gar nicht so weit weg, wenn die Menschheit wirklich energisch ihre geistige Entwicklung vorantreibt, dann wird ja relativ bald der Zeitpunkt kommen, wo wir auf die physische Körperlichkeit überhaupt verzichten können. Das heißt, es wird dann die Phase kommen, wo wir auch keine physische Nahrung mehr brauchen, aber das wird daran liegen, dass wir eigentlich die physische Körperlichkeit überhaupt ablegen und dann nur mehr in einem Ätherleib tätig sind. Und das ist ja etwas, von dem Rudolf Steiner sagt, dass das bereits im 6., 7. Jahrtausend beginnen wird. Äußerlich wird es nicht sehr, sehr auffallen. Es wird nur auffallen, dass also die Zahl der Geburten zurückgeht, dass also nicht mehr dieses exponentielle Bevölkerungswachstum da ist. Das wird schon relativ bald aufhören, sondern dass halt die Menschen immer weniger werden. Das wird das Einzige sein, was man äußerlich mit sinnlichen Augen davon verfolgen kann. Aber dann werden bereits immer mehr Menschen da sein, die ihre weitere geistige Entwicklung nicht mehr in einem äußeren physischen Leib vollbringen, sondern in einem Ätherleib, der aber etwas von den Gestaltungskräften des physischen Leibes in sich aufgenommen hat. Da sind wir jetzt beim Auferstehungsthema irgendwo. Also es geht eigentlich darum, dass die Menschheit dann in eine Art Auferstehungsleib, jeder in seinem individuellen Auferstehungsleib weiter tätig ist, der aber eben kein äußerer physischer, stofflicher Leib mehr ist. In dem aber doch, also der eigentlich sozusagen substanziell ätherischer Natur ist, also ein Ätherleib im Grunde, aber doch wesentliche Formprinzipien aus dem Physischen mitgenommen hat. Das ist nämlich das Wesentliche. Denn die Ich-Entwicklung, die Entwicklung unseres Ichs hängt sehr stark mit unserem physischen Leib, mit der Form nämlich des physischen Leibes zusammen. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Und wenn wir unsere Ich-Entwicklung weitermachen wollen, ohne dass wir einen physischen Leib im heutigen Sinn haben, dann müssen wir die wesentlichen Formkräfte des physischen Leibes mitnehmen. Und das geht es bei der Auferstehung. Nicht nur, weil Unsterblichkeit ist was anderes als Auferstehung. Auferstehung ist mehr. Unsterblichkeit heißt, dass also das Ich des Menschen erhalten bleibt, auch nach dem Tod. Das ist jetzt genauso der Fall. Die Frage ist nur, kann sich das Ich weiterentwickeln? Es kann sich nur dann weiterentwickeln, aus eigener Kraft weiterentwickeln, wenn es sozusagen als Gegenpol diese physische Form gestaltet hat. Und die muss man mitnehmen ins Ätherische hinüber. Also das ist das, wo die Zukunftsentwicklung hingeht. Ja. Ja, und Astralleib ist drinnen, also es ist, Astralleib ist auch drinnen, und der Ätherleib unterscheidet sich also von unserem heutigen eben dadurch, dass es die Formgestalt oder das Phantombild, auch Rudolf Steiner öfter genannt hat, des physischen Leibes mitnimmt und sozusagen aufprägt dem ätherischen Leib. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Naja, es ist so, dass es im Prinzip die Formgestalt des letzten physischen Leibes ist. Weil die Entwicklung geht auch dahin, dass die Inkarnationen des Menschen einander immer ähnlicher werden. Wir sind heute noch davon relativ weit entfernt. Es ist heute erst bei geistig sehr stark entwickelten Menschen der Fall. Also bei hohen Eingeweihten zum Beispiel ist es so, dass wirklich die physische Erscheinung in der nächsten Inkarnation sehr, sehr ähnlich ist der vorangegangenen Inkarnation. Abgesehen davon, dass sie natürlich heute in einem männlichen und weiblichen Leib mehr oder weniger abwechselnd erfolgen muss, aber es ist doch eine sehr deutliche Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Inkarnationen, die wird immer ausgeprägter. Und etwas, was wir auch heute namentlich also in unserer westlichen Welt sehr stark bemerken können, dass sich auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man das genauer beobachtet, immer mehr verwischen die markanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Oft sieht man Mädchen, wo man sich denkt, ist das jetzt ein Mädel oder ist das ein Bursch? Und umgekehrt auch. Auch das wird stärker werden. Auch das wird stärker werden. Das wird letztendlich auch dazu führen, dass die Menschen dann im physischen Sinn unfruchtbar werden. Weil in dem Moment, wo es also diesen Geschlechterunterschied sozusagen nicht mehr gibt in Wahrheit, dann fällt auch also die physische Fruchtbarkeit flach. Und das wird dazu führen, also dass die Menschheit sozusagen von außen gesehen her langsam aussterben wird. Das heißt, ein äußerer Betrachter wird irgendwann erleben, dass die Menschheit ausstirbt. Und zwar eigentlich relativ bald wird das beginnen. Also wir sind jetzt noch in einem relativ starken Bevölkerungswachstum drinnen, aber das wird schon relativ bald sich umwenden und die Weltbevölkerung an sich wird schrumpfen. Also man muss nicht, glaube ich, wenn man jetzt so die jetzigen Kurven sich anschaut, müsste man fürchten, irgendwann, weiß ich nicht, müssen sie übereinander stehen oder es geht sich gar nicht mehr aus, so viel Platz ist gar nicht auf der Erde. Also die Gefahr wird nicht eintreten. Abgesehen, dass er sich dann nicht vorher die Schädel einschlagen würden, aber das wird nicht der Fall sein. Also schon die natürliche Entwicklung wird dafür sorgen, also dass die Menschheit eben einfach äußerlich gesehen aussterben wird. Das ist so. Und das ist aber auch nichts Böses. Es ist dann nichts Böses, wenn die Menschheit eben bis dahin so weit ist, dass sie ihre geistige Entwicklung in einer anderen Form weiterführen kann. Eben zunächst einmal in einem ätherischen Leib, der aber bestimmte Eigenschaften des Physischen mitgenommen hat. Wir müssen ja immer sehr stark unterscheiden zwischen Physischem und Stofflichem. Stoffliches und Physisches ist nicht das Gleiche. Das hat Rudolf Steiner ja sehr schön geschildert, dass das eigentlich Physische, da geht es um die physische Formgestalt, eben um das, was er auch den Phantomleib nennt. Und diese Formgestalt als solche ist eigentlich auch nur übersinnlich wahrnehmbar. Und so ganz ursprünglich war mal geplant, dass der Mensch überhaupt zwar einen physischen Leib annimmt, aber dass der nicht sinnlich sichtbar ist, weil er sich gar nicht mit Stofflichem erfüllt. Das ist erst eine Folge der luziferischen Versuchung gewesen, dass sich die physische Formgestalt beginnt mit dem Stofflichen zu erfüllen. In dem Stofflichen wirkt aber schon das Arimanische dann auch drinnen. Also Luzifer hat bewirkt, dass dann das Arimanische hineinkommt und immer stärker hineinkommt. Also in all dem, was wir an Stofflichem in uns tragen, wirkt sehr stark das Arimanische drinnen. Das ist das Verfinsternde, ist aber zugleich auch das, was unseren physischen Leib überhaupt erst sinnlich sichtbar macht. Ja, genau. Genau. Das sind da ganz wesentlich dabei. Die werden wir nicht los so schnell. Ich meine, das hat dann auch in der Entwicklung, aber im positiven Sinne zu etwas geführt, weil so die Sache mit dem Sündenfall ist immer so etwas Zweischneidiges. Einerseits ist es etwas, was den Menschen also sehr, sehr tief herabgestürzt hat aus der geistigen Welt, eben herunter in unsere Erdensphäre, wo eben die arimanischen Kräfte sind, wo im Umkreis sehr stark die luziferischen Kräfte sind. Also wir sind in eine ziemlich prekäre Lage dadurch gekommen, einerseits. Andererseits ist gerade dadurch erst die Freiheit des Menschen ermöglicht worden oder die Anlage zur Freiheit. Zu einer Freiheit, die die geistigen Hierarchien, die über uns stehen, nicht haben. Nicht in der Weise haben, jedenfalls, wie sie der Mensch erringen kann, sagen wir es einmal so. Heute ist diese Freiheit noch sehr potenziell vorhanden. Es ist sozusagen der Keim dazu vorhanden, aber noch wenige Menschen machen wirklich von ihrer Freiheit Gebrauch. Ich meine, sie reden oft davon, von der Freiheit, aber dann tun sie eigentlich nichts anderes, als dass den Impulsen der Widersacher folgt. Ich bin frei, dass ich mich besaufe jedes Wochenende. Ja, da steht irgendwo der Luzifer dahinter, der halt will, dass man ziemlich abheben und das gerade das Ich schwächen. Aber das hat mit wirklicher Freiheit noch nichts zu tun. Freiheit hat was mit dem wirklichen Liebeprinzip zu tun. Freiheit hat was zu tun mit dem schöpferischen Prinzip. Wir werden auf all das noch sehr viel näher eingehen. Aber dass wir diese Freiheit eben erwerben können, liegt eben daran, dass wir im Grunde in eine Welt versetzt wurden, wo wir am allerweitesten vom Geistigen entfernt sind. Die Erdenwelt, so wie sie heute ist, ist eigentlich der Ort im ganzen Kosmos, der am weitesten vom Geistigen entfernt ist. Also wir sind in die größte Geistesferne versetzt worden. Und insbesondere in unserer jetzigen Zeit, wo eben diese schöpferischen Kräfte, die die ganze Erdennatur, jetzt speziell die Erdennatur geschaffen haben, am Versiegen sind. Rudolf Steiner spricht ja öfters auch davon, dass wir eigentlich heute nur mehr das Werk der Götter, das fertige Werk der Götter sozusagen haben, aber dass darin das Geistige eigentlich nicht mehr tätig ist, sondern dass das etwas ist, was die Götter sozusagen zurückgelassen haben. Also die geistigen Kräfte haben sich zurückgezogen aus der Erdenwelt. Die einzigen geistigen Kräfte, die noch sehr stark darin wirken, sind eigentlich die widergeistigen Kräfte. Das sind die luziferischen und arimanischen Kräfte. Die sind noch sehr rege da, aber das sind die, die uns eigentlich noch mehr hinunterziehen und noch mehr entfernen von den richtigen geistigen Kräften, wenn man so will. Nur muss man auch gleich zu diesen Widersachermächten dazu sagen, dass auch die nicht aus eigenem freien Entschluss zu Widersachern geworden sind. Oder Steiner sagt das ja öfters auch, dass sie sozusagen abkommandiert wurden zu dieser Rolle. Also, sie haben sich zwar im Zuge der Entwicklung dann so eine gewisse teilweise Freiheit errungen, weil sie eben auch dadurch in eine große Geistesferne gerückt sind, aber Luzifer und Ahriman, beide haben niemals also diese Freiheit, die sich der Mensch zumindest prinzipiell erwerben kann. Aber sie helfen mit, gerade durch ihre Widersachertätigkeit, dass der Mensch diese Freiheit entwickeln kann. Und an uns liegt es halt eben jetzt, in welche Richtung wir gehen, wohin wir uns wenden, ob wir aus eigenem wieder aufsteigen ins Geistige oder uns von dort zunächst einmal Kräfte hereinholen. Und das ist eben jetzt genau dieser große Umschwung, von dem wir sprechen. Wir haben heute die Chance, aus unserer Freiheit heraus, die geistigen Kräfte, die einstmals durch die Natur gewirkt haben, heute durch das Ich hereinzuholen. Und von da aus sogar in die Natur hinausströmen zu lassen. Wir haben aber auch die Freiheit, das nicht zu tun. Und dort strömen sie nicht herein. Ich meine, die Folge davon wird sein, dass unsere ganze Erdenwelt und letztlich auch die Menschen, die darauf wohnen, halt eine Beute der Widersachermächte werden. Und dann ist letztlich irgendwann einmal wieder mit der Freiheit des Menschen aus. Aber also zumindest mit der Freiheit oder mit der Dimension der Freiheit, die den Menschen zumindest möglich ist, das Ziel einmal möglich ist. Aber warum Ahriman und Luzifer so besonders begierig sind, den Menschen und insbesondere das menschliche Ich zu erfassen, ist eben, weil darin Kräfte, ganz einzigartige Kräfte drinnen sind, die sonst nirgends zu finden sind. Selbst in der ganzen geistigen Welt im Grunde nicht zu finden sind. Weil die Engelhierarchien über uns haben diese Freiheit, die im Menschen zu wachsen beginnt, nicht. Sie haben sie nicht, auch die Erzengel nicht, auch die Urengel nicht. Nicht einmal die Elohim, die Schöpfergötter, von denen in der Genesis dann die, die Rede ist. Wo einzig etwas Vergleichbares zu finden ist, ist in der Trinität selber. Also ganz am Ursprungsort des Geistigen. Dort ist erst etwas Vergleichbares zu finden, eine Freiheit, die auch fähig ist zu einer Schöpfung aus dem absoluten Nichts heraus. Und etwas davon im ganz Kleinen haben wir auch mit unserem menschlichen Ich. Und das unterscheidet uns von den geistigen Hierarchien über uns. Die Engelwesen über uns können sich nicht entziehen dem Geistigen, das in sie hineinströmt. Sie können sich sozusagen dieser Geisterfüllung, die letztlich ihre Quelle in der Trinität oben hat, nicht verschließen. Eben selbst die luziferischen und arimanischen Wesen haben sich nicht aus eigener Freiheit teilweise vor diesen Impulsen verschlossen, sondern sie wurden eben, wie Steiner sagt, abkommandiert dazu. Also es wurde ihnen eine bestimmte Rolle im ganzen Weltgeschehen zugewiesen, das dann damit verbunden war, dass sich dieses Tor in die hohen geistigen Welten für sie schließt und dass sie nur mehr in sehr spezielle Bereiche der geistigen Welten hinein können, die eben dann die luziferischen und arimanischen Welten geworden sind. Aber der Mensch hat etwas, eben was nur in Wahrheit vergleichbar ist mit den Kräften der Trinität selber. Und dann, das wollen die arimanischen Wesen heran. Sie wollen eigentlich wollen. Ich meine, sie sind bis zu einem gewissen Grad in diese Rolle auch versetzt worden. Aber sie haben eine gewisse Eigenständigkeit dort auch entwickelt, aber sie wollen sie so weit treiben, dass sie also eine ähnliche Freiheit einmal gewinnen können wie der Mensch. Aber dazu müssen sie ans menschliche Ich heran. Also das wollen sie eigentlich und Ahriman ganz besonders. Ahriman ganz besonders möchte eigentlich das menschliche Ich rauchen und möchte eigentlich eine, wenn man so will, eigene Schöpfung hervorbringen mit Hilfe der Menschen-Iche. Selber alleine ist er dazu nicht fähig. Also er wäre dazu erst fähig, wenn es ihm gelingen würde, Menschen-Iche ganz in seine Welt hineinzuziehen. Er würde schon einen großen Fortschritt machen, wenn auch nur ein einziges Menschen-Ich wirklich vollständig für seine Welt gewinnen könnte. Davon ist er noch entfernt. Davon ist er noch entfernt. Und noch ist die Gefahr nicht sehr groß, dass ihm das gelingen kann. Aber gerade die arimanischen Wesen arbeiten sehr stark in diese Richtung hin. Das hängt eben auch zusammen mit diesen Dingen, die wir vorhin besprochen haben, also mit der Verhärtung des physischen Leibes, mit einer solchen Verhärtung, dass das Ich dann nicht mehr einziehen kann, aber trotzdem verbunden bleibt, von außen her verbunden bleibt mit dem Leib und dadurch nicht mehr aufsteigen kann in die höheren geistigen Sphären. Dann kann Ahriman, und der nächste Punkt ist, wenn das Ich jetzt nicht wirklich hinein kann in den physischen Leib, ihn nicht umgestalten kann, nicht ihn gebrauchen kann, sozusagen als Widerpart für seine eigene Entwicklung. Wir haben davon gesprochen, Ich und physischer Leib hängen in ihrer Entwicklung sehr stark zusammen. Wenn Ahriman das Ich draußen halten kann und nur von außen hereinwirken lässt, dann funktioniert das nämlich nicht. Dann kann sich das Ich nicht weiterentwickeln. Dann bleibt es auf einer gewissen Stufe stehen. Und das will Ahriman erreichen, an einem Punkt, und zwar sehr spät in der Menschheitsentwicklung, nämlich so, dass das Ich schon sehr viele Kräfte entwickelt hat, aber dann nicht mehr weiter kann. Weil wenn es nämlich weitergehen würde, dann würde der Zustand kommen, wo wir eben einfach den physischen Leib ablegen und in einem Ätherleib weitergehen und damit aber auch schon aufsteigen in höhere geistige Sphären, wo wir für Ahriman nicht mehr in der Weise zugänglich sind. Da würden wir also Ahriman entkommen. Also eigentlich möchte Ahriman am besten warten bis zu unserer letzten physischen Inkarnation, bis zu unserer letzten irdischen Inkarnation. Und wenn es ihm dann gelingen könnte, das Ich noch kurz, bevor es sozusagen davonziehen kann in eine neue Welt, wenn es da das Ich schnappen könnte, dann wäre das also der höchste Preis, den Ahriman gewinnen könnte. Also ein Ich, das alles aus der Erdenentwicklung herausgenommen hat, was es nur nehmen kann, und dann nicht mehr weitergeht. Wenn Ariman also dann das Ich kurz bevor sie in eine höhere Sphäre aufsteigen würde, sich schnappen könnte und seinem Reich einverleiben, dann hätte ihm Ariman für seine Welt in gewisser Weise diese Schöpferkraft, die im Ich irgendwo drinnen liegt oder die durch das Ich hereinkommen kann, für seine Welt gewonnen. Dann könnte Ariman wirklich eine ganz eigenständige arimanische Schöpfung hervorbringen. Das kann er jetzt eigentlich nicht. Also die arimanische Welt, die jetzt da ist, ist eigentlich eine gewisse, wie soll man sagen, Verzerrung der regelrechten, der richtig entwickelten geistigen Welt. Das ist nicht etwas ganz Eigenständiges, nicht etwas völlig Neues, sondern es ist etwas, was sozusagen durch, wie soll man sagen, teilweise Zerstörung der regelrechten geistigen Welt entstanden ist. Da entsteht also ein unterer Bezirk irgendwo, wo halt die untersten geistigen Kräfte sich sammeln oder gewisse unterste geistige Kräfte sich sammeln. Und das heißt, letztlich ist das ein Abfallprodukt, wenn man das jetzt so banal sagen darf, der regelrechten Schöpfung. Also die heutige arimanische Welt ist ein Abfallprodukt der wirklichen, der richtigen Schöpfung. Ein Bereich, den Ariman für sich genommen hat. Aber es ist nicht ganz sein eigenes, sondern es ist sozusagen, er muss sich mit den Resten der regelrechten Schöpfung begnügen, in gewisser Weise. Und sein Ziel ist aber, eine ganz eigene Welt zu schaffen, die gar nichts mehr zu tun hat mit dem, was die Schöpfergötter sozusagen wollen. Er will sie eigentlich ganz separieren davon, eine ganz eigene Welt gestalten. Und das könnte er nur, wenn es ihm gelingt, zumindest ein Menschen-Ich vollständig, zumindest ein einziges Menschen-Ich seiner Welt vollständig einzuverleiben. Das würde schon genügen. Ja, wir sind auf dem Weg dorthin. Natürlich, die ganze Technik hat mit diesen Kräften zu tun. Ich meine, das sind absolute Werkzeuge Arimans, keine Frage. Es sind auch die Kräfte, die letztlich unsere ganze Erdenwelt zerstören werden. Es sind die Kräfte, die unser Körper so verhärten werden, dass wir ihn irgendwann einmal nicht mehr gebrauchen können. Der Punkt ist nur, gelingt es uns, bis es soweit wirklich ist, unsere geistige Entwicklung so weit voranzutreiben, dass wir dann den Schritt in die nächste Sphäre, wo wir diese äußere physische Welt nicht mehr brauchen, dass wir diesen Übertritt schaffen können und uns dort weiterentwickeln können. Dann, wenn das gelingt, dann sind die arimanischen Kräfte, die wir jetzt namentlich in der Technik auch sehen, nichts anderes als die normalen Todeskräfte, die auch in jedem einzelnen Erdenleben in unserem Körper walten. Die hängen ja auch in Wald mit dem arimanischen Prinzip zusammen. Und dann sind sie was ganz Normales, was Brauchbares, weil es soll sich einmal die physische, namentlich die stoffliche Erdenwelt auflösen und auch unsere physisch-stoffliche Körperlichkeit soll einmal abfallen und sich auflösen. Und dazu brauchen wir sogar die arimanischen Kräfte. Also wenn zum Beispiel nur die mehr aufbauenden luziferischen Kräfte weiterwirken würden, ganz alleine, und wir nur eine, wie soll ich sagen, wuchernde und blühende Welt hätten, dann könnte sich unser Ich nicht entsprechend entwickeln. Denn das haben wir ja gesehen, also das Ich kann eigentlich sein Ich-Bewusstsein, namentlich sein Ich-Bewusstsein, nur dort entwickeln, wo es auf die absterbenden Kräfte zugreift. Also darum hängt unser Bewusstsein heute ja sehr stark wirklich mit den Gehirnkräften zusammen. Wir brauchen das zunächst einmal als Spiegelinstrument, gerade weil es dort am stärksten die absterbenden Kräfte in sich hat. Und wie das im Kleinen für unser Gehirn gilt, gilt das im Großen auch für die ganze Erdenwelt. Also dass sozusagen die Menschheit insgesamt ihr Ich-Bewusstsein und auch einmal dann das Bewusstsein, das große Bewusstsein für das Menschheits-Ich, hinter dem eigentlich der Christus steht, entwickeln kann, ganz bewusst das zu erfassen. Dazu muss eigentlich auch die ganze physische Erdenwelt zugrunde gehen. Also das ist überhaupt erst möglich in einer Phase, wo die Erdenentwicklung bereits in eine absterbende Phase eingetreten ist. Und in der sind wir drinnen. Und das Erdenleben des Christus ist auch bereits zu einer Zeit erfolgt, als die Erde bereits in der absteigenden Entwicklung war. Nicht, als sie in der aufsteigenden Entwicklung noch war. Vorher hätte das Erdenleben, erstens wäre es gar nicht möglich gewesen, zweitens hätte es auch gar keinen Sinn gemacht für die Erdentwicklung. Also das, und daher auch ist das ein wichtiger Punkt, also dafür, welche Stellung man überhaupt zur technischen Entwicklung nimmt. Welche Stellung man nimmt, ja auch zu dem, was damit verbunden ist, und zwar unumgehbar verbunden ist, an Naturzerstörung. Ich meine, man kann Technik natürlich in sehr verschiedener Weise betreiben und es ist also zweifellos sehr gut und notwendig, dass wir heute also noch langsam beginnen, nach Wegen zu suchen, wie man also Technik umweltverträglicher gestalten kann, wie man besonnener mit den Ressourcen umgehen kann. Das ist also was ganz was Wichtiges. Aber es muss uns auch klar sein, indem wir überhaupt die Technik gebrauchen, gebrauchen wir Zerstörungskräfte. Also die noch so umweltschonendste Technik wird trotzdem die Natur zerstören. Das ist nicht anders möglich. Es gibt keine Technik, die die Natur nicht zerstört. Die Frage ist immer nur das Tempo. Wie groß ist das Tempo und welche heilenden Kräfte setzen wir entgegen? Nämlich heilende Kräfte, die heute nicht mehr durch die schöpferischen geistigen Kräfte unmittelbar selber direkt in die Natur hineinkommen können. Die haben sich zurückgezogen. Nicht wahr? Die Erde wird dann ihr richtiges Lebensalter, das heißt ihre volle Reife erreichen, wenn die abbauenden und die heilenden Kräfte im richtigen Gleichgewicht stehen. In der Vergangenheit, in der vorchristlichen Zeit, namentlich also noch bis in die atlantische Zeit weit hinein, haben diese gesunden, aufbauenden Kräfte noch die Überhand gehabt. Mitte der Atlantis ist eigentlich schon der Umschwung. Da beginnt schon der Umschwung, dass es in eine Abwärtsentwicklung hinübergeht. Und die heilenden Kräfte haben sich aus der Natur immer stärker zurückgezogen. Die einzige Chance, heute noch heilende Kräfte hineinzubringen, ist eben durch das menschliche Ich, bis in die Natur hinein. Darum etwa so wichtig der Impuls mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, den Rudolf Steiner gegeben hat. Das ist nicht nur ein Impuls, ja, um jetzt halt gesundes Essen zu haben und halt auch biologisches Essen zu haben, sondern es geht vor allem auch darum, der Erde Heilkräfte zuzuführen, damit sie eben ihr vorgesehenes Lebensalter erreicht, ihr vorgesehenes Lebensalter, das dazu notwendig ist, dass die Menschheit hier ihre Entwicklung vollenden kann, dass sie also wirklich auch alles das aus den irdischen Inkarnationen herausnehmen kann für die geistige Entwicklung, das wir brauchen, um dann später in einer höheren Welt weitergehen zu können mit unserer Entwicklung. Wenn zu früh die Erde stirbt, dann bleiben wir mit unserer Entwicklung sozusagen in der Luft hängen, dann bleiben wir auf einem Leichnam sitzen und können uns nicht weiterentwickeln. Also unser Schicksal hängt mit dem Erdenschicksal ganz innig zusammen. Und das heißt aber eben trotzdem nicht, dass wir die Technik ablehnen müssen. Das heißt nicht einmal, dass wir ablehnen müssen, dass die technische Entwicklung so rasant vor sich geht. Und sie geht ja immer rasanter vor sich. Das ist ja heute einer der der ganz starken Motoren, die, naja, die eine Richtung der Entwicklung zumindest beschleunigen, nämlich der Abwärtsentwicklung. Aber das ist mit Sicherheit nicht aufzuhalten. Die technische Entwicklung geht immer schneller. Es ist heute so, wenn man irgendein Ding hat, nach 2 Jahren ist eigentlich schon wieder veraltet im Grunde. Es ist schon ein Ladenhüter in Wahrheit, wenn man denkt bei den ganzen Handys und dem ganzen Zeug. Das ist jedes Jahr ist schon wieder was Neues da, was 10-mal mehr kann und raffinierter ist als das andere. Also da baut sich immer mehr arimanische Intelligenz hinein. Das wird nicht aufzuhalten sein. Da können wir uns als Anthroposophen oder sonst wie auf den Kopf stellen oder Handstände machen oder sonst Brüttelbäume machen. Das wird nicht aufzuhalten sein. Und es bringt im Großen und Ganzen auch nichts, dass man davon rennt und sagt, also ich ziehe mir jetzt irgendwo in die Waldeinsamkeit zurück. Und ich meine, das kann man ja schon ab und zu einmal machen, aber so als Grundprinzip, also wir fliehen aus der Welt der Technik, das nützt uns auch nichts. Es ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und jede neue technische Entwicklung, jede neue Raffinesse, die da mit Hilfe Arimans hereinkommt, ist zugleich eine Aufforderung, ganz bestimmte geistige Kräfte als Gegengewicht zu entwickeln und hereinzubringen für unser eigenes menschliches Dasein, aber eben insbesondere auch für die Erdenwelt als solches. Also wir müssten eigentlich jetzt in der allernächsten Zukunft dahin kommen, dass wir ein gewisses, na, ich sage mal, Gespür dafür entwickeln, welche Heilkräfte müssen wir in die Erde hineinbringen, in die Menschheitsentwicklung hineinbringen, wenn dieses oder jenes neue technische Gerät entwickelt wurde, wenn diese neue technische Raffinesse entwickelt wurde. In Wahrheit steckt in der ganzen technischen Entwicklung ein Kompendium an Aufforderungen, bestimmte, ganz bestimmte geistige Kräfte zu entwickeln. Das ist jetzt die Rätselaufgabe, was ist, wenn jetzt die Hände wieder eine neue Fähigkeit entwickeln, welche besondere geistige Fähigkeit brauchen wir dazu als Gegengewicht. Wenn wir die finden und entwickeln, dann ist das Ganze gar nichts Problematisches. Dann ist ein richtiges Gleichgewicht da zwischen den aufbauenden und abbauenden Kräften. Dann werden die abbauenden Kräfte zwar trotzdem immer stärker werden, aber sie werden auch trotzdem garantieren, dass die Erde ihr vorgesehenes Lebensalter erreicht und daher die Menschheitsentwicklung auch ihr vorgesehenes Ziel erreichen kann auf dieser Erde. Wenn wir die Heilkräfte nicht hereinholen, dann wird sehr problematisch werden für die Menschheitsentwicklung. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die in ihrer Entwicklung vorangehen und ihr Ziel schon früher erreichen. Das sind eben dann die großen Eingeweihten, die vorangehen. Und wie soll man sagen, dieser Zeitpunkt, wann die Erde sterben darf, wenn man so will, hängt eben überhaupt auch davon ab, wie schnell sich die Menschheit insgesamt geistig entwickelt. Wie soll man sagen, der natürliche Tod der Erde wird dann gegeben sein, wenn die Menschheit als Ganzes ihre geistige Entwicklung hier vollendet hat. Und das ist nicht etwas, was man jetzt in, sozusagen in Jahren oder Jahrhunderten oder Jahrmillionen messen kann. Auch nicht etwas, was jetzt einfach schon vorprogrammiert sozusagen ist irgendwo. Sondern der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn die Menschheit ihr geistiges Ziel erreicht hat. Dann kam dieser Absterbensprozess letztlich zum Tod der Erde führen, dann darf er dazu führen. Dann ist die Aufgabe der Erde erfüllt und dann muss sie Platz machen für eine neue Entwicklung. Das ist immer so. Auch wir müssen dankbar dafür sein, in jeder einzelnen Inkarnation, dass wir irgendwann auch sterben dürfen. Könnten wir das nicht, dann wird nämlich gerade Ariman gewinnen. Dann wird er gewinnen, Ariman. Weil dann wird er verhindern, dass eine weitere Entwicklung, eine weitere geistige Entwicklung stattfindet. Denn irgendwann einmal ist das Physische einfach nicht mehr genug plastizierbar, dass das Geistige damit weiter etwas anfangen kann. Irgendwann muss das Geistige sagen, so jetzt ist Schluss, dieses Werkzeug ist nicht mehr brauchbar, ich muss ein neues entwickeln. Und dann darf und muss dieses Werkzeug zerfallen. Wenn es nicht zerfällt und den Geist an sich ketten will, dann wird es zum Hindernis. Also das muss sein, das muss in jedem Erdenleben bei uns sein und das muss mit dem Leben der ganzen Erde im Großen auch einmal sein. Das ist also nichts Böses, sondern etwas Notwendiges, etwas Wichtiges. Also da würden wir ganz materialistisch denken, wenn wir sozusagen uns vorstellen würden, die Erde muss ewig, so wie sie jetzt ist, weiter existieren, in dieser physisch-stofflichen Form. Und irgendwann muss es halt das Paradies auf Erden geben, aber in ganz materialistischer Form, wo halt also keine Kriege mehr sind, alle friedlich sind, alle die Nahrung kommt, ich weiß nicht, die Tiger so friedlich sind, dass man streicheln kann und die Giftschlangen nicht mehr beißen und weiß Gott. Also ich meine, solche Illusionen gibt es ja manchmal, teilweise, wenn man sich schaut, was bei den Zeugen Jehovas oder so als Zukunftsperspektive geschildert wird, läuft das fast auf so ein Bild hinaus zum Beispiel. Also da ist das Ziel eigentlich eine paradiesische, aber ganz materialistische Erdenwelt, die halt ganz friedlich und ganz, ganz wunderbar ist, aber das ist ja im Grunde erstens einmal völlig unmöglich, zweitens überhaupt nicht wünschenswert, weil dann wäre der Tod jeder geistigen Entwicklung. Also das wäre so das vereinigte Ziel der arimanischen und luziferischen Mächte. Also so ein luziferisches Paradies, aber in ganz arimanisch-materialistischer Form. Das ist in Wahrheit eine reine Widersachertätigkeit, die solche Illusionen schafft. Also wir brauchen etwas ganz anderes, aber wir brauchen eben dieses menschliche Ich als Tor durch das neue schöpferische geistige Kräfte hereinkommen können. Hereinkommen können, um Heilkräfte dafür für die Erde hereinzuholen, um die notwendigen Impulse überhaupt für die menschheitliche Entwicklung hereinzuholen. Von außen über die Naturkräfte werden sie nicht mehr kommen. Das ist einfach im Absterben. Es gibt noch Reste natürlich, aber die werden immer mehr zurückgehen. Also auf das kann man nicht mehr bauen, wo man zum Beispiel, als wenn man geboren wird als Mensch und noch so eine alte geniale Anlage durch seine körperlichen Wesensglieder hat, dann soll man die sicher ergreifen und nützen, aber man darf nicht versäumen, rechtzeitig dafür zu sorgen, die neuen Kräfte durch das Ich hereinzuholen und möglichst früh schon beides in eine Verbindung bringen. Das ist am allerfruchtbarsten. Das ist eben etwas, was Schiller bis zu einem gewissen Grad gelungen ist. Er hat eigentlich sehr früh, obwohl er einerseits vom Körperlichen her sehr geniale, und zwar körperlich meine ich jetzt die ganzen leiblichen Wesensglieder, eine sehr geniale Anlage hatte, aber er hat sehr frühzeitig auch durch das Ich herein schöpferische Kräfte geholt und das miteinander verbunden. Das ist also etwas ganz Großartiges dann. Dem wir nacheifern müssen in gewisser Weise. Also was ist das Ich? Was ist dieses menschliche Ich, mit dem haben wir uns ja schon so viel beschäftigt? Dieses Ich, haben wir oft schon gesagt, ist ein Tor in die geistige Welt oder heute überhaupt das Tor in die geistige Welt. Also wenn man die Frage stellen will, wo ist das Himmelstor, wo ist das Tor in den Himmel hinein, dann liegt es in unserem Ich. Das Ich selber ist das Tor in die geistige Welt. Wo ist die Schwelle in die geistige Welt? Im Ich. Das Ich ist die Schwelle in die geistige Welt. Die Frage ist immer nur, ob man darüber treten, über diese Schwelle oder nicht. Wir stehen halt erst auf der einen Seite, auf der äußeren, sinnlich-materiellen Seite und schaffen bewusst noch nicht den Übertritt auf die andere Seite. Anthroposophie soll dazu beitragen, dass wir also diesen Übertritt über die Schwelle zusammenbringen, in unserem Ich. Also das Ich ist das Himmelstor, das Ich ist die Schwelle in die geistige Welt. Nichts anderes. gilt also für den heutigen Menschen so. Also in der vorchristlichen Zeit sind die Menschen auf andere Weise in die geistige Welt vorgestoßen. Da sind sie eben nicht durch dieses Tor durchgegangen, durch das Tor des Ich. Im Gegenteil, das Ich wurde zur Seite gestellt und hat nicht, im Wesentlichen nicht teilgenommen an diesem Hinübertritt in die geistige Welt. Heute, für den heutigen Menschen, ist das Ich das Tor in die geistige Welt, oder soll es jedenfalls sein. Darum ist alles problematisch, was noch auf alte Weise die geistigen Kräfte hereinholt. Ist zumindest dann problematisch, wenn nicht auch zugleich also der Übertritt in die geistige Welt durch das Ich erfolgt, dann wird es sehr problematisch. Weil, wenn man dann eben auch, wenn sie dann auch sofort die Frage stellt, ja, in welche geistigen Regionen komme ich denn dann, wenn ich nicht durch das Ich heute hineintrete, sondern noch über die Kräfte, die in unseren Leibesgliedern drinnen sind, also namentlich über den Astralleib, über den Ätherleib, dann komme ich nämlich sofort in die Bereiche der Widersacher, wie ich dem gar nicht in Wahrheit hinauf in die höheren, in die wirklichen höheren geistigen Welten. Dass die auch sehr schön ausschauen können und sehr verführerisch sein können und durchaus auch sehr reiche Welten sind, ist ja durchaus der Fall. Also namentlich, also was im Luziferischen drinnen ist, da ist sehr vieles drinnen. Und alle Kunst hat in der Vergangenheit das aus dieser luziferischen Welt gesteckt. Die ganze Kultur ist, der ganze Kulturaufbruch, der auch selbst in der nachatlantischen Zeit erfolgt ist, ist Luzifer zu verdanken, seinem Reich zu verdanken. Also da sind gewaltige, schöne, gute Kräfte auch drinnen. Aber es sind nicht die Kräfte, die uns in die Zukunft führen. Also wenn wir die geistigen Kräfte suchen, die in die Zukunft führen, dann sind das die Kräfte, die wir finden, wenn wir durch unser Himmelstor sozusagen treten, durch das Tor des individuellen menschlichen Ichs. Jeder hat also so eine Tür in sich sozusagen. Es ist noch ein ganz kleines Tür, es ist ein Nadelöhr sozusagen noch. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reich, als dass ein Reich in den Himmel kommt. Das hat schon was damit zu tun. Also das heißt, die geistige Welt ist uns eigentlich in Wahrheit ganz nahe, weil sie ist unmittelbar in unserem Ich zu finden. Dort ist die Durchtrittsstelle sozusagen in die geistige Welt. Darum kann ja auch Johannes der Täufer schon zu seinen Schülern sagen, etwa tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herabgekommen, nahe herbeigekommen. Nämlich dieses Himmelreich, das wir erreichen können durch das Tor unseres Ichs. Und dass sich dieses Tor öffnet, dass wir durch dieses Tor hindurchtreten können, das ist eben eine Folge des Erdenlebens des Christus und des Mysteriums von Golgatha. Dadurch ist eigentlich erst die Möglichkeit entstanden für die Menschheit, dass sie durch dieses Tor hindurchtreten kann. Bis dahin wurde das Ich erst vorbereitet sozusagen auf diese Aufgabe. Da wurde also dieses Tor erst langsam gezimmert, wenn man so will. Nicht nur, weil der Funke, der auslösende Funke für die Ich-Entwicklung, der ist dort gezündet worden, wo der Mensch überhaupt das erste Mal in eine irdische Inkarnation herabgetreten ist. Über das haben wir auch oft gesprochen und werden wir jetzt noch von einer ganz anderen Seite noch sehr intensiv sprechen. Weil gerade also die biblische Schöpfungsgeschichte, mit der wir uns dann in den nächsten Vorträgen intensiver beschäftigen werden, die hängt sehr eng damit zusammen, auch mit dem Moment, wo der Mensch also sich anschickt zu seiner wirklich ersten irdischen Inkarnation. Die ganze Schöpfungsgeschichte beginnt eigentlich relativ kurz vorher. Geht also nicht zurück so bis an die ersten Anfänge wie alter Saturn und so weiter, was also der Steiner schildert. Aber das werden wir in den nächsten Vorträgen näher sehen. Also tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herabgekommen. Und durch dieses Tor, durch dieses Nadelöhr des menschlichen Ichs, kann im Prinzip die ganze geistige Welt hereinwirken. Es liegt an uns, wie viel davon hereinkommen kann. Na, heute noch sehr wenig, das sind so einzelne Tropfen, die da hindurchkommen. Also es ist ein Tor in doppelter Hinsicht. Wir können einerseits durch das Ich hinübertreten in die geistige Welt, wir können andererseits aus der geistigen Welt schöpferische geistige Kräfte herunterholen in die Erdenwelt. Also gerade wenn es darum geht, diese Heilkräfte der Erdenwelt zuzuführen, Heilkräfte zuzuführen der Menschheitsentwicklung, dem sozialen Leben, dass es bitter nötig hat, dass Heilkräfte drinnen wirksam werden. Weil auch wenn es uns äußerlich zumindest hier in unseren westlichen Gegenden recht gut geht oder noch recht gut geht, wie auch immer, in Wahrheit also liegt im sozialen Bereich vieles, vieles ganz im Argen und ist vieles ganz, ganz ungesund. Und das sind also in Wahrheit sehr stark zerstörerische Kräfte drinnen. Und wenn da nicht rechtzeitig Heilkräfte dazukommen, dann wird das noch sehr schlimme Folgen haben in der Zukunft. Ich meine, letztlich werden das diese Dinge sind, die einmal zum Krieg aller gegen alle führen, von dem ja auch in der Apokalypse die Rede ist. Das wird in irgendeiner Form kommen. Ich meine, wie der Krieg dann geführt wird, ist auch das Kapitel. Das ist, darf man sich auch nicht mehr so äußerlich vorstellen wie heute mit Kanonen und so weiter. Aber es wird umso schlimmer werden. Also es ist deswegen nicht harmloser. Also da sind starke zerstörerische Kräfte. Heilkräfte können wir durch das Tor des Ichs hereinholen. Und zwar jeder Einzelne für sich. Und durch das Zusammenwirken aller dieser Kräfte wird also erst so das richtig Fruchtbare für die Menschheitsentwicklung entstehen. Und jeder muss diese Kräfte aber auf individuelle Weise hereinholen. Also keine zwei, die es auf gleiche Art hereinbringen werden. Das ist auch etwas ganz Neues, was dadurch in die Entwicklung hineinkommt. Denn, wie soll ich sagen, in alten Zeiten die Schöpferkräfte, die also durch die Natur gewirkt haben, die haben gleichsam von der Peripherie her gewirkt. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz einheitlicher Impuls, der durch die ganze Natur von außen her hereinwirkt und die ganze Natur durchgestaltet. Jetzt haben wir viele, viele, viele kleine Zentren, durch die schöpferischen geistigen Kräfte herausströmen, herausquellen sollen. Sagen wir es einmal vorsichtig, sollten, herausquellen sollten. Dadurch wird die doch also innerlich insofern eine Einheitlichkeit natürlich haben, als sie aus derselben geistigen Welt schöpfen. Aber doch, da sie aus so vielen einzelnen Zentren jetzt herauskommen, jedes andere Facette, eine andere Nuance hereinbringen. Und dadurch wird die ganze Schöpfungswelt überhaupt einmal ein sehr, sehr reiches, sehr individuelles Gepräge bekommen. Das wir uns heute noch gar nicht so richtig vorstellen können. Also alles, was als neue Schöpfung hervorkommen wird, wo eben auch das menschliche Ich mit beteiligt ist daran, wird einen ganz anderen Charakter haben als unsere Erdenwelt. Und wenn wir da einen Blick jetzt vorausrichten wollen, schon auf die sozusagen nächste Inkarnation unserer Erde, also auf den neuen Jupiter, der mal kommen wird, auf das neue Jerusalem, von dem in der Apokalypse die Rede ist, dann wird diese Welt bereits aus einer Schöpfung hervorgehen, die nicht ohne das menschliche Ich erfolgen wird. Das ist vielleicht auch etwas, was wir noch gar nicht so richtig besprochen haben. Diese neue Jupiterwelt, da wird sozusagen werden die schöpferischen geistigen Kräfte, die geistigen Wesenheiten, die diese neue Jupiterwelt hervorbringen, die werden eben nicht einfach aus der Peripherie heraus arbeiten, sondern sie werden durch das menschliche Ich arbeiten. Das heißt nicht, dass der Mensch jetzt der ist, der die Schöpfung hervorbringt. Das wäre so absolut hochmütig. Aber wir sind das Tor, wir öffnen das Tor sozusagen durch diese schöpferischen Kräfte hereinwirken. Und das wird dieser neuen Jupiterwelt überhaupt erst jenes Gebräuche geben, von dem Rudolf Steiner dann sagt, in dieser neuen Jupiterwelt wird uns überall, so wie uns heute, die Weisheit entgegentritt, die Weisheit der Naturordnung, nämlich die sich letztlich auch in den Naturgesetzmäßigkeiten widerspiegelt, so wird uns dann überall entgegenduften die Liebe. Die Liebe ist eine Fähigkeit, die mit dem individuellen menschlichen Ich etwas zu tun hat. Und diese Kraft der Schöpfung, wenn man so will, einzuverleiten, ist eben nur möglich, wenn die schöpferischen geistigen Kräfte durch das menschliche Ich wirksam werden. Das wird also, wenn alles richtig läuft, bei der Erschaffung des neuen Jupiter bereits der Fall sein. Also wir bereiten uns jetzt auf diese Aufgabe vor, indem wir uns jetzt schon im ganz Kleinen zum Tor für die geistige Welt machen. Also wie gesagt, für Hochmut ist ja überhaupt kein Platz, weil das eben absolut nicht heißt, dass wir jetzt das alles machen. Aber es ist sehr wohl am Platz, ein klares Bewusstsein zu entwickeln für unsere individuelle Verantwortung, für den ganzen Schöpfungsprozess ab heute, wenn man so will. Ab heute bis in die fernste Zukunft hinein. Man kann es durchaus also so sagen, indem sich der Christus in seinem Erdenleben um die Zeitenwende in die Hände der Menschen begeben hat, hat er in Wahrheit eigentlich zugleich nämlich das Schicksal der ganzen Schöpfung in unsere Hand gegeben. Das ist ein Wort, das man gar nicht schwer genug nehmen kann, gewichtig genug nehmen kann. Denn das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir und wir, das heißt jeder einzelne Mensch mit seinem individuellen Ich, wir sind jeder Einzelne das Zünglein an der Waage, das entscheiden wird, wie die Zukunft aussieht in letzter Hinsicht. Das heißt, wie sich die Welt weiterentwickeln wird, ob die arimanischen, die luziferischen und noch schlimmere Kräfte die Überhand gewinnen oder ob die geistigen Wesenheiten, die seit dem alten Saturn mit der Entwicklung verbunden waren, ob die mit ihrer Entwicklung ihr Ziel erreichen. Nicht nur für sich werden sie gewisse Ziele erreichen, aber ob sie die Ziele erreichen, die sie eigentlich vorhaben, die sie namentlich mit der Menschheit vorhaben, das liegt letztlich in der Hand des Menschen. Also das heißt, die Schöpfung ist in die Hand des Menschen gelegt. So irgendwie ist ja davon auch schon in der Bibel am Anfang die Rede davon. Es wird nur nie so ganz voll und ernst genommen. Wir sind also heute bereits sehr, sehr stark also in dem drinnen, wo wir nicht mehr so ohne weiteres eben von der Allmacht Gottes oder der geistigen Welt sprechen sollten, sondern eher von der Ohnmacht. Von der freiwillig auf sich genommenen Ohnmacht des Christus. Er hat sich also ganz bewusst und aus Freiheit heraus, denn er entstammt ja der Trinität, er hat diese Freiheit, die bei uns so als kleiner Funke in Form jetzt beginnt, er hat aus dieser Freiheit heraus auf diese Allmacht verzichtet. Und sich sozusagen in die absolute Ohnmacht begeben, indem man sozusagen sagt, ich stehe mit meinem ganzen Kräftepotenzial den Menschen jederzeit zur Verfügung, aber es muss in ihrem freien Willen liegen, diese Kraft anzunehmen und durch ihr Ich hereinzuholen oder auch nicht. Also das heißt, die Kraft, die wir in unserem Ich jetzt vor allem haben, ist dieses Tor zu öffnen oder es zu schließen. Das ist einmal vor allem die Kraft, die wir in unserem Ich haben. Und auch die Verantwortung, die wir dabei haben. Dann vielleicht noch etwas Wichtiges. Wenn es jetzt um die schöpferischen Kräfte geht, die wir durch das Ich rege machen und die aus dem Ich herausströmen sollen, dann müssen wir vielleicht noch etwas genauer sprechen. Das Ich ist das Tor in die geistige Welt. Im Ich selber ist aber eigentlich nicht die Quelle der schöpferischen geistigen Kräfte, sondern die kommen eben aus der geistigen Welt heraus. Wir öffnen nur das Tor. Und jetzt ist die Frage, wer oder wo sind diese schöpferischen Kräfte und wie weit sind wir damit verbunden? Also sind wir jetzt sozusagen wieder nur Bürlsteher, da ist wieder ein bisschen banal ausdrücken, sozusagen für die geistige Welt und lassen sie herein und heraus und durch. Und ist damit unsere Aufgabe erfüllt oder geht unsere Aufgabe noch weiter? Nein, unsere Aufgabe geht sehr wohl weiter. Nämlich sie geht insofern auch weiter, dass wir auch eben nachrücken sollen in die Riege jener geistigen Wesen, die unmittelbar schöpferisch tätig sind. Also wohlgemerkt, das Ich ist das Tor, durch das diese Kräfte hereinkommen können, aber das Ich, zumindest also unser kleines Ich, ist selbst dabei noch nicht unmittelbar tätig, sondern wenn wir schöpferisch tätig sind, dann stammen diese Kräfte aus unseren höheren geistigen Wesensgliedern, also zum Beispiel aus unserem höheren Selbst, aus dem Geist selbst. Wenn wir also schöpferisch tätig sind, bis ins Seelische hinein, bis in Seelenkräfte hinein, dann sind wir schöpferisch tätig aus dem Geist selbst. Und diese Kräfte des Geistes selbst sollen wir durch das Tor des Ichs hereinholen. Dadurch werden es erst so richtig unsere eigenen Kräfte. Also wir entwickeln Geist selbst in dem Maße, in dem wir also da diese schöpferischen Kräfte durch unser Ich, durch das Tor des Ichs hereinholen. Und zunächst einmal wirklich schöpferisch bis ins Seelische hinein sind. Und das heißt, dass wir sozusagen substanziell Neues Seelisches erschaffen. Also nicht nur seelische Kräfte, die schon vorhanden sind, ein bisschen ummodeln und umformen und neu kombinieren, oder so, wenn man so will, sondern wirklich neu erschaffen. Das wird schon wichtig sein für den Rest unserer eigentlichen Erdentwicklung, dass etwas davon passiert. Weil wir haben öfter schon davon gesprochen, dass die Erde eben heute mittlerweile ein Ort geworden ist, an dem sich sehr, sehr negative, finstere, astralische, seelische Kräfte angesammelt haben. Dass also weite Gebiete der Erde sozusagen mit einer dicken, schwarzen, astralischen Wolke umgeben sind. Und beispielsweise, wenn sich Menschen jetzt auf Erden inkarnieren wollen, müssen, sollen, dann müssen sie für ihren eigenen Astralleib etwas von diesen Kräften mitnehmen, ob sie wollen oder nicht. Und selbst wenn ihre Anlagen vom Ich her noch so großartig sind und das Ich noch so weit entwickelt ist, es muss zunächst einmal seinen Astralleib aus diesen Kräften oder zumindest teilweise aus diesen Kräften bauen, die aber sehr finstere Kräfte sind. Also es wird immer schwieriger, eigentlich eine harmonische Inkarnation zu finden. Selbst also, wenn man geistig sehr weit entwickelt ist. Außer man ist bereits so weit entwickelt, dass man eben nicht angewiesen ist auf diese Kräfte oder nicht mehr voll und ganz angewiesen auf diese Kräfte, sondern selber aus dem Nichts heraus seelische Kräfte erschaffen kann. Dann kann man eben etwas Neues hineinbringen und diese neuen Kräfte, die dann positive, lichtvolle Kräfte sind, tragen natürlich auch zugleich dann dazu bei, dass unsere ganze Erdenwelt eben einen Zuwachs an lichten astralischen Kräften bekommt. Namentlich dann, wenn wir nach unserem Erdenleben, nach dem Tod diesen Astralen ablegen, dann bleibt also etwas Lichtes zurück, so wie heute meistens nur Finsteres zurückbleibt. Und im höheren Sinn gilt das dann auch für den Lebensgeist und für den Geist des Menschen. Also wenn wir bis ins Ätherische, schöpferisch tätig werden, dann sind das die Kräfte, die im Lebensgeist liegen. Und indem wir diese Kräfte durch unser Ich hereinholen, werden sie erst wirklich unsere Kräfte. Ich glaube, dieses Geist selbst, der Lebensgeist und der Geistesmensch, die wurden veranlagt, schon sehr früh. Also der Geistesmensch, das Höchste eigentlich, also etwas, was dann schöpferisch sogar bis ins Physische hinein tätig sein kann, das wurde veranlagt bereits auf dem alten Saturn. Also da wurde einerseits unten die Anlage des physischen Leibes geschaffen, oben sozusagen war auch ein für uns vorbereitetes Geistiges, das fähig ist, eben Physisches aus dem Nichts heraus zu erschaffen. Das wurde vorbereitet. Ist aber eigentlich noch nicht unser eigenes. Es ist zwar vorgesehen für uns, aber wir haben es noch nicht in Besitz genommen. Und auf der alten Sonne wurde entsprechend unten der Ätherleib des Menschen gebildet, oben der Lebensgeist, also die schöpferischen Kräfte, die fähig sind, Ätherisches zu schaffen. Und auf dem alten Mond, unten der Astralleib, oben das Geist selbst. Und jetzt, während der Erdentwicklung, in dem Moment, als der Mensch erstmals eine irdische Inkarnation betreten hat, also eigentlich nach dem Sündenfall, dann ist er erst auf die feste Erde heruntergestiegen, in dem Moment sind diese beiden Entwicklungsströmungen zusammengekommen. Und dazwischen ist der Funke des Ichs, der das verbindet. Ab da hat es begonnen, das Ich so ein winziges, lückerndes, durchlässiges zu werden, Tor möchte ich noch gar nicht sagen, wo etwas von oben, nämlich von diesen höheren geistigen Wesensgliedern hinunterströmen kann. Und indem es durch das Tor des Ichs hindurchströmt, wird es unser eigenes. Also alles, was wir aus dem Geist selbst, aus dem Lebensgeist, aus dem Geist des Menschen durch unser Ich herunterholen, das ist unsere eigene Schöpferkraft dann. Und wir holen aber auch andere geistige Kräfte herein. Also das müssen wir unterscheiden. Es gibt sozusagen die eigenen geistigen Kräfte, die dadurch entstehen, dass wir von unseren höheren Wesensgliedern, die vorbereitet sind für uns, das durchs Ich hereinholen. Es kann aber durchs Ich auch und muss auch noch viel höheres Geistiges durchströmen. Eben die ganzen Schöpfergötter, die dann auch in der Zukunft den neuen Jupiter gestalten werden. Und wir werden ein bisschen was mit unseren eigenen Schöpferkräften dazu beitragen. Also das heißt, diese Schöpfung des neuen Jupiter wird zu, weiß ich nicht, Hausnummer 99,9% eine Tätigkeit dieser großen Schöpfergötter sein und zu so 0,1% sind wir auch mit unmittelbar beteiligt. Aber alle 100% strömen durch das menschliche Ich hindurch. Das muss also dann schon ein sehr weites Tor geworden sein. Jetzt ist noch sehr, sehr eng. Also, da müssen Sie sich schon sehr durchzwingen heute noch, die geistigen Kräfte, durch dieses sehr enge Tor. Natürlich auch was auch sehr wichtig ist, dass wir unser Ich, also dieses Tor in die geistige Welt, in keinem Fall vergleichen oder verwechseln dürfen mit dem Ego. Da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Ich und Ego ist was ganz, ganz Unterschiedliches. Das Ego hat zwar ein bisschen vorbereitet, dass wir uns unser Ichs bewusst werden können, aber das Ego ist nicht mehr als der Schatten, der Abdruck, das Echo unseres Ichs im Astralleib. Und noch dazu ein sehr verzerrtes Echo, nämlich verzerrt namentlich durch die luziferischen Kräfte, weil die sehr stark im Astralleib drinnen wirken. Das Wort Ego und Echo ist ja im Übrigen verwandt, und der Herr Doktor hat immer sehr darauf hingewiesen, davon kommt das. Und in dem Ego ist eben nicht dieses Öffnen in die geistige Welt. Da ist im Gegenteil ein sehr starkes Sich-Verschließen drinnen. Die Menschen verwechseln halt Ich und Ego sehr stark. Also im Ego sind drinnen, naja, wie soll man sagen, die persönlichen Eigentümlichkeiten jedes einzelnen Menschen. Positive, negative. Und das halten die Menschen meistens schon für ein Ich. Das hat mit dem Ich gar nichts zu tun. In dem liegen schöpferische Kräfte noch nicht drinnen. Da liegt auch noch kein Tor in die geistige Welt drinnen, in dem ich solche und solche Seeleneigenschaften habe und diese oder jenen Lebensgewohnheiten habe. Das sind Kräfte, die im Astralleib, im Ätherleib und so weiter wirksam sind und die sicher einzigartig in der Welt sind. Also jedes Ego ist auch was sehr Einzigartiges, keine Frage, aber es ist eben kein Tor in die geistige Welt. Das ist eigentlich, also damit brennt ein vernageltes Tor in die geistige Welt. Liegt eigentlich sehr, sehr stark auch im Sprachgenius drinnen. Weil im Wort Ego, E. Im E haben wir mal dieses sehr starke Sperren, E, wir machen nicht alle die E-Geste, das ist unsere Lieblingsgeste. Nein, passt ja, wir spüren uns an uns selber, aber da verschließen wir uns auch, weil wir ganz anders als im A. Im A öffnen wir uns, also in der Sprachgestaltung erzähle ich es immer, es geht dann wieder groß erzählt. Im E sind wir eigentlich immer so hinter dem Gartenzaun und schauen misstrauisch, was macht der Nachbar da drüben, was will er uns schon wieder antun. Aber da verbarrikadieren wir uns eigentlich, schließen uns ein, machen sozusagen unsere kleine Welt und die grenzen wir ein mit dem Zaun. Und da ist eine sehr starke Willenskraft drinnen, aber so ein Wegdrücken eigentlich, also auch ein Wegschieben des anderen. Erst recht im O. O, na, O ist eigentlich, hat was mit Sympathie zu tun. Die in der Sprachgestaltung waren, die wissen, dass das mit dem O, dass das eigentlich der Sympathielaut ist und auch die Geste damit, die verbundene. Es ist so ein Umschließen, Umfassen. Das gehört aber zum Egoismus auch dazu, weil jeder Egoismus möchte seinen gewissen Kreis umfassen. Das gehört mir. Das gehört mir. Ja, das behandelt man mit höchster Sympathie, natürlich, ganz klar. Da will man nicht, dass dem irgendwas zuleide getan wird. Das kann sich auf den materiellen Besitz beziehen, das kann sich auf den engeren Familienkreis beziehen, ist ja in dem Sinn was Positives dann, soll ja auch sein. Aber es schließt einen engen Kreis ein und einen sehr viel größeren Kreis aus. Das ist auch, was der Herr Doktor immer wieder gesagt hat, dieses schöne Bild, der Egoismus ist in dem Moment harmlos oder geht eigentlich in Altruismus über, wenn der Egoismus so groß ist, dass er die ganze Welt umfasst. Wenn ich eigentlich die ganze Welt mit meinem Egoismus umspanne, dann will ich, dass der ganzen Welt gut geht, weil sonst tut mir das weh, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Also dann würde es sich absolut in Altruismus umwandeln oder das Gleiche sein. Also die Problematik des Egoismus liegt in seiner Enge. Das heißt, der Egoismus, das nur so ein ganz winzig enger Kreis eigentlich umfasst und alles andere zurückstößt und ausschließt. Aber trotzdem, es ist da nirgendwo in diesem Ego-Prinzip ein Tor geöffnet in die geistige Welt. Eigentlich nicht. Im Wort Ich lebt ganz etwas anderes. Auch das besprechen wir in der Sprachgestaltung. Im I ist einmal drinnen dieses sich strecken, dieses sich aufrichten. Da ist aber auch das Licht drinnen, der Lichtstrahl drinnen, der durch uns hindurchgeht im Grunde. Also der Lichtstrahl des Geistes, der durch uns eben hindurchgeht. Durch den aufgerichteten Menschen, durch den der Atem durchströmt, mit dem Atem eigentlich das Beseelte, das Seelische trägt. Also das heißt, es ist ein Bild für den Menschen, der das Licht des Geistes in sein lebendig strömendes Seelisches aufnimmt. Das ist eigentlich das, was im Wort Ich drinnen steckt, als Bild dahinter steckt, vom Lautcharakter her jetzt drinnen steckt. Im Ego, überhaupt wenn man es jetzt sieht in seiner Entwicklung aus dem Wort Echo heraus, im Echo habe ich zumindest noch dieses lebendig-seelische, ein bisschen den, da ist noch dieser lebendige Atem. Wenn sich das zum G verhärtet, na, dann verhärtet sich eben auch das Seelische. Es ist nicht mehr dieses lebendig-seelische, das in alles mögliche Verwandlung will, sondern das so in seinen engen Eigentümlichkeiten sich ganz verhärtet und von denen nicht los wie ich bin, so und so müsste eigentlich alles sein, weil sonst bin ich dagegen. Und man wird also seelisch sehr starr und unbeweglich. Ja, es klingt natürlich, es klingt verwandt. Es klingt verwandt, das richtig, es klingt verwandt, natürlich. Der Unterschied ist, dass da eben in einem das E drinnen ist vom Laut her, als dieses Sperren, im anderen ist das I drinnen, als das sich aufrichten und dadurch den Lichtstrahl des Geistes durch sich durchlassen. Weil im I ist eigentlich dieser Lichtstrahl des Geistes drinnen. Das ist im E zunächst so nicht drinnen. Aber es ist zumindest das E natürlich und daher auch das Ego wichtig, dass wir uns einmal gelernt haben, um uns selber zu spüren, Selbstbewusstsein zu entwickeln, einmal im engsten Kreis. Aber dazu muss man sich spüren, dazu muss man mal einen Zaun aufbauen. So in der Weite der Priorie ist viel schwerer, sein Ich zu finden. Wenn ich das abzäune und eine kleine Farm baue, dann ist es leichter schon irgendwo. Und eben im Ego, vom Wort her jetzt, ist eben im G ist die Verhärtung drinnen, während im Ich noch dieses lebendig strömende Seelische drinnen ist, das sehr beweglich, sehr handlungsfähig dadurch auch ist und eben alles das aufnehmen kann, was aus diesem geistigen Lichtstrahl hereinkommt, aus dieser Liebeslichtlanze, wenn man auch so will, also das haben wir beim Gralsthema fast schon. Und dieser Lichtstrahl des Ichs, das ist eben auch was, was wirklich aus der Unendlichkeit kommt und bis in die Unendlichkeit geht. Der hat nirgendwo ein Ende. Im E ist das Abgrenzen, im G ist das Wegdrücken, im O ist letztlich dieses Grenze ziehen, dieses sich beschränken irgendwo drinnen. Im Ich, in diesem Bild des Ich, das da durch die Laute herauskommt, ist es eben, geht es wirklich bis in die Unendlichkeit hinein oder kommt aus der Unendlichkeit, wie man will. Und eben der Schritt vom Wort jetzt Echo zum Ego ist eben der, dass auch da die seelische Verhärtung noch dazu kommt. Das ist wichtig. Und mit Ego, also mit diesem, wie soll man sagen, Echo des Ichs im Astralleib, hängt auch zusammen der Unterschied zwischen der geistigen Individualität und der irdischen Persönlichkeit. Das Wort Persönlichkeit kommt ja, wie Sie wissen, aus dem Griechischen, aus der Persona, aus dieser Maske, die Griechen getragen haben, die griechischen Schauspieler. Also die Persona, etwas, wo etwas hindurch klingt. Also das heißt, die Persönlichkeit ist noch nicht das Ich selber, ist nicht die Individualität, die durch die Inkarnationen geht, sondern es ist eigentlich die Maske, die wir uns in jeder einzelnen irdischen Inkarnation aufsetzen. Daher können wir in einer Inkarnation so eine Persönlichkeit sein und in einer anderen Inkarnation vielleicht eine ganz anders geartete Persönlichkeit. Erst wenn unsere geistige Entwicklung sehr weit fortgeschritten ist, dann werden sozusagen diese Masken auch immer ähnlicher und immer kultivierter, immer reicher, immer schöner, wenn man will. Also. Und immer individueller von den Zügen her. Und am Anfang haben sie noch sehr hat diese Maske noch sehr allgemeine Züge getragen. Jetzt werden sie immer individueller. Das heißt, die Individualität wirkt durch diese Maske durch und gestaltet sie auch mit natürlich. Wirkt daran mit. Aber es ist zunächst nur ein Abdruck. Also das ist dieser Unterschied zwischen Ich und Ego, dem entspricht das auch. Und weiter sprachlich auch hingewiesen hast darauf, dass Ich und Ego auch verwandt sind miteinander, das ist ganz richtig. Dann möchte ich gleich noch ein Beispiel dazu bringen, was die Ägypter schon kannten. Die kannten nämlich dieses Ich-Prinzip durchaus auch schon, aber noch als etwas, was ganz von draußen hereinkommt. Und das nannten sie dann Ach. Da ist also das Ich noch ganz draußen, dem ich mich sozusagen jetzt in der Anbetung öffne und das da irgendwo jetzt mit dem Atem dann auch hereinströmt. Aber das ist noch gar nicht meines. Erst im Ich sozusagen erfasse ich das, indem ich mich sozusagen als diese Säule, als dieses Gefäß aufstelle, aber Gefäß, durch das dieser Lichtstrahl hindurch kann. Da hole ich es erst herein. im Ach ist es nur so ganz, ganz da draußen irgendwo. Das hat also den tiefen Zusammenhang, dass eben das Seelische, das auch immer mit verbunden ist, dass das mit dem Atem sehr stark zusammenhängt. Da ist also immer auch das CH oder was verwandt ist mit dem CH, der strömende Atem nämlich dahinter. Das ist der Ausdruck des Seelischen, das das Geistige aufnimmt oder aufnehmen soll. Das ist die Voraussetzung, weil das Ich wirkt ja nicht direkt jetzt unmittelbar ins Physische hinein, sondern über den Umweg über das Seelische, dann über das Ätherische und dann geht es halt ins Physische hinein. Also was unmittelbar das, dieses Ich-Prinzip aufnimmt, ist zunächst das Seelische. Und den Abdruck, den es darin bildet, das ist das Ego. Also diese Dinge, diese zwei Dinge muss man auseinanderhalten, darf man nicht verwechseln miteinander. Und das wird aber heute fast immer verwechselt. Das heißt, die Menschen halten wirklich ihre irdische momentane Persönlichkeit schon für ihr Ich und das ist es absolut nicht. Es ist eine Maske, die mehr oder minder deutlich oder undeutlich etwas kundgibt, durch das etwas hindurchklingt von der wirklichen Individualität. Und das ist bei den einzelnen Menschen sehr unterschiedlich, wie viel da wirklich durchkommen kann und wie viel an dieser Maske noch von den Widersachenlichten in Wahrheit stammt und wodurch sie eigentlich verzerrt wird sozusagen in Wahrheit. Ja, dieses Ich ist also das Tor, durch das die schöpferischen Kräfte hereinkommen. Und es ist so, dass dieses Tor im Zuge der Menschheitsentwicklung, jetzt bis zunächst einmal gerechnet bis zur letzten Inkarnation unserer Erde, also da haben wir noch eine Weile Zeit, ich meine jetzt gar nicht nur das Erdenende, sondern wirklich auch die nächsten Inkarnationen, dann wird dieses Tor des menschlichen Ichs immer weiter und immer größer werden. Und wenn dieses Tor einmal so weit geworden ist, wie die ganze geistige Welt, dass sozusagen die ganze geistige Welt da durchpasst, wenn man das jetzt so bild auch ausdrücken will, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr vager Vergleich natürlich, aber wenn dieses Tor des Ichs also so groß wie die ganze geistige Welt geworden ist, dann hört es eigentlich auf, ein Tor zu sein, weil ein Tor, das so groß wie die Welt ist, ist kein Tor mehr in dem Sinn, dann ist es eigentlich in gewissem Sinn identisch geworden mit der ganzen geistigen Welt. Das heißt, dann hört dieses Tor auf, Tor zu sein, und das wird der Moment sein, wo wir das Ich-Prinzip als solches nicht mehr brauchen werden. Dann werden wir das Ich selber hingeben, kann man so sagen, und damit einen Anschluss für eine neue Entwicklung geben. Es ist nämlich nicht so, dass wir haben jetzt immer sehr, sehr oft und immer wieder und zu Recht das Ich also in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gestellt, weil das Ich eben einfach das Zentrum, der Kern unseres wahren Wesens ist. Aber es ist so, dass im Zuge der Entwicklung wir ja eben auch diese höheren geistigen Wesensglieder entwickeln, uns aneignen und das Zentrum unseres Wesens dann immer mehr in diesen Wesensgliedern liegen wird. Darin besteht also der geistige Fortschritt, zum Beispiel die Engelhierarchien, die über uns stehen. Also eben etwa wirklich die Engel, so wie unsere Schutzengel, die uns begleiten, dann arbeiten die jetzt ganz besonders an der Entwicklung ihres Geistselbstes. Sie haben auch ein Ich, das aber etwas anders geartet ist als unser menschliches Ich, weil es nicht die gleiche Freiheit hat wie das, was wir durch unser Ich entwickeln können. Also das heißt, die Engel haben nicht die volle Freiheit, dieses Tor zu öffnen und zu schließen, sondern sie müssen es öffnen, sie können gar nicht anders. Aber trotzdem haben sie ein Ich. Aber es liegt ihr eigentliches Wesenszentrum bereits nicht mehr in diesem Ich drinnen, sondern im Geist selbst. Und wenn wir bis zur Jupiter-Entwicklung gekommen sind bis zum neuen Jerusalem, also auf der nächsten Verkörperung unserer Erde, wo wir dann auch ganz kräftig an der Entwicklung des Geistes selbst arbeiten werden, dann wird auch unser Ich bereits eine etwas peripherere Bedeutung bekommen haben. Und unser eigentliches Wesenszentrum wird im Geist selbst liegen. Und am Ende dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette, ganz am Ende, also auf diesem Vulkanzustand, wie ihn dann Rudolf Steiner nennt, da werden wir so weit sein, dass wir das Ich nicht mehr brauchen werden. Dann wird unser Wesenszentrum bereits bis in den Geist des Menschen hinaufgerückt sein und der nächste Schritt wird sein, dass wir noch was Höheres entwickeln, das überhaupt für uns heute noch nicht vorstellbar ist. Aber es gibt Wesenheiten, die uns vorangegangen sind in dieser Entwicklung. Wesenheiten, die eben bereits die Stufe erreicht haben, wo sie ihr Ich hingeben konnten, wo sie für ihre eigene Entwicklung des Ich-Prinzips nicht mehr bedürfen, weil bereits ihr Wesenszentrum auf einer viel, viel höheren Ebene liegt. Und das sind die Elohim, die Schöpfergötter, von denen in der Bibel gesprochen wird. Und von ihnen haben wir eigentlich den Funken unseres Ichs bekommen. Also dass sozusagen unsere Ich-Entwicklung angestoßen wurde, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Elohim ihr Ich abgestreift haben. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass wir einfach jetzt das Ich der Elohim übernommen haben. Das wäre eine tolle Sache, dann wären wir auch gleich Schöpfergötter, nicht? Weil hätten wir Ich, das ist ein Tor, ist das so weit wie die Welt ist. Also so weit ist es nicht. Wenn dann nämlich dieses Ich hingeopfert wird, dann ist es so eine Art Kraftpunkt, der entsteht. Ein Punkt, von dem etwas ausgehen kann, aber ein vervielfältigter Punkt. Und das ist genau das, was passiert ist. Viele, viele Menschen-Iche wurden entzündet, indem die Elohim, diese Gemeinschaft der sieben Elohim, ihr Ich hingegeben haben. Dadurch wurden diese vielen Punkte entzündet, aus denen das menschliche Ich jetzt langsam wachsen kann, zu einem immer größeren Tor in die geistige Welt. Und jedes ist ein anderes Tor, jedes schaut anders aus, jedes bringt andere Kräfte herein. Und jedes ist wichtig und notwendig für die künftige Entwicklung, denn alle zusammen sozusagen machen aus, was an geistigen Kräften in die Welt hereinkommen kann, macht aus, eben insbesondere jetzt für unsere Erdenentwicklung, wie es weitergehen wird in der Zukunft. Weil jeder Einzelne, der sein Tor nicht öffnet, verhindert, dass bestimmte geistige Kräfte hereinkommen können in die Welt. Und die anderen müssen halt schauen, dass ihr Tor entsprechend doppelt so weit aufmachen, müssen sich halt bemühen, um das auszugleichen irgendwo. Aber das ist sehr schwierig. Also unser Ich ist sehr eng verbunden mit dem der Elohim. Und das ist mit der Grund, warum wir uns also insbesondere jetzt dann in der nächsten Zeit mit der biblischen Schöpfungsgeschichte beschäftigen werden, weil da geht es eben gerade um die Schöpfertaten der Elohim. Und Rudolf Steiner hat ja einen sehr großen Vortragszyklus gehalten, einen wirklich sehr, sehr tiefgehenden Vortragszyklus über die biblische Schöpfungsgeschichte, also es heißt die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte. Und es ist sehr, sehr bezeichnend, dass er diesen Vortragszyklus begonnen hat am 16. August 1910. Das war der Tag, nachdem, also am Vortag, war die Uraufführung seines ersten Mysteriendramas. Und damit hat er selber, also in künstlerischer Weise, einen ganz gewaltigen Impuls in die Welt gesetzt, der bis heute noch nicht wirklich so weitgehend erkannt und geschätzt wird. Aber da liegt künstlerisch in der Behandlung der Sprache, in der Art, wie die geistige Welt überhaupt dargestellt wird, unheimlich viel drinnen. Und er hat immer sehr bescheiden trotzdem davon gesprochen. Aber zum Beispiel allein von der Sprache her, man merkt es erst, wenn man so wirklich sprechend, gestaltend mit dem Text umgeht, indem man so liest, merkt man nicht, oh, das ist schwer zu lesen. Was meint er eigentlich? In dem Moment, wo man zu spielen anfängt mit dem Text, kommt man irgendwann einmal darauf, dass die Sprache, die dahinter steckt, noch genialer ist als etwa die Sprache Goethes. Und zwar nämlich, weil die bildhafte, imaginative Kraft, die dahinter steckt, noch stärker ist und zugleich eine unheimliche Gedankenklarheit drinnen steckt. Wenn man die Sätze richtig herausbringt, das heißt sie richtig erlebt und gestaltet, dann versteht man sie unmittelbar im Zuhören, da braucht man immer nachdenken. Unmittelbar im Hören kann man mitdenken, ganz klar und ganz bewusst. Wenn ich das etwa vergleiche mit Goethes Faust, dann muss ich wahrscheinlich 20 Jahre zuschauen und anhören nach dem Text und dann beginne ich zu ahnen, was er eigentlich gedanklich auch meint damit. Weil es sind unheimliche dichte Bilder, die dahinter sind, aber ihren wirklichen Sinn zu erfassen, ist also unheimlich schwer. Also das heißt, das Ganze auch in die Gedankensprache aufzunehmen. Ich war selber unheimlich erstaunt darüber, weil ich auf das auch erst drauf gekommen bin, als ich mich näher, also sprechend und gestaltend auch mit dem Text auseinandergesetzt habe. Weil vorher habe ich ihn auch einfach, also den nämlich der Mysteriendrama, als einfach schwierig empfunden. Und ich habe auch Mühe gehabt, wirklich den ganzen Dingen zu folgen und alles herauszuholen. Aber wenn man arbeitet dann damit, egal ob man selber arbeitet oder dann zuhört, wenn er richtig herauskommt, es ist unglaublich, wie gedankenklar die Sprache zugleich ist, aber überhaupt nicht abstrakt dabei, sondern unglaublich bildhaft auch. Also da hat er selber einen ganz großen schöpferischen Impuls in das Sprachwesen hineingebracht. Und danach spricht er dann eben, am nächsten Tag beginnt er diesen Zyklus über die Schöpfungsgeschichte, aus diesem Erleben heraus. Und führt uns dann in diesem Zyklus, den wir also dann zunächst einmal ein bisschen als Leitfaden hernehmen wollen, so, dass wir eigentlich wirklich, ich möchte sagen, von innen her erleben, was die Elohim erlebt haben, als sie die Schöpfung hervorgebracht haben. Es ist also eigentlich also ein inneres Erleben, zu dem wir hingeführt werden. Das ist auch nicht so leicht, aus dem Bibeltext unmittelbar herauszulesen und schon gar nicht aus den Übersetzungen. Das lebt also sehr stark auch im Sprachgenius der hebräischen Sprache. Wir werden uns also der Schwierigkeit unterziehen müssen, uns ein bisschen auch mit dem Hebräischen auseinanderzusetzen. Das ist ganz spannend. Ich meine, wir werden sicher nicht dann fließend Hebräisch reden, auch keine Sorge, das dauert sicher etwas länger. Aber wir werden zumindest versuchen einzutauchen in den Sprachgenius der hebräischen Sprache, auch ein bisschen uns mit den Schriftzeichen beschäftigen. Das wird also auch dazugehören. Und aus dem allen was für unsere eigene Schöpferkraft zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Danke.